Dorothea Bender hat das eben in der Einleitung schon gesagt. Wir starten in so eine neue Serie mit einigen Unterbrechungen, aber immer wieder in den kommenden Wochen und Monaten in diese Predigtserie über diesen Text der Bergpredigt. Und wem das vielleicht jetzt irgendwie ein Begriff war, mit dem er so gar nichts anfangen kann, das ist überhaupt kein Problem. Man muss das nicht wissen, dass das so heißt. Aber das, worum es geht, das hat etwas mit Staatsbürgerschaft zu tun. Also in den kommenden Wochen wird es letztlich immer wieder um Staatsbürgerschaft gehen oder auch um Kultur. Es gibt ja über jede Kultur, über jedes Land solche Vorurteile oder solche kulturellen Eigenheiten, wo man sagt, die Menschen da und da, die sind so oder ja, die sind ja alle so und so. Und natürlich ist es so, Vorurteile stimmen meistens nicht. Manchmal haben sie vielleicht einen kleinen wahren Kern, aber der Rest ist dann irgendwo dazu erfunden. Und gleichzeitig weiß wahrscheinlich jeder, der sich schon mal länger in anderen Kulturen bewegt hat, dass andere Kulturen eben ihre anderen Gepflogenheiten haben. Also wenn ich in einem anderen Land bin, da kann ich mich nicht automatisch so verhalten, wie ich es hier tue. Und wenn Menschen, wie ja in den vergangenen Jahren das etliche betroffen hat, aus einem anderen Land hier hinkommen, dann merken sie auch, hier läuft manches ein bisschen anders. Man redet anders, man verhält sich vielleicht auch anders. Und gerade die, die vielleicht so zwischen den Welten und zwischen den Kulturen leben oder sich da irgendwo so zu Hause fühlen, die können das nochmal besonders nachvollziehen. Und im übertragenen Sinn gilt es ja letztlich auch für Menschen, die mit Gott leben. Alle Menschen, die mit Gott leben, sind trotzdem Bürger ihres jeweiligen Heimatlandes. Also jeder von uns heute Morgen hier hat einen Ausweis und da steht eine Staatsbürgerschaft drin. Ob das jetzt die deutsche ist oder irgendeine andere, aber jeder hat einen Ausweis. Aber nach dem, was in der Bibel steht, sind Menschen, die mit Gott leben, eben auch immer Bürger von Gottes Welt. Und darüber wollen wir letztlich in den kommenden Wochen nachdenken. Was heißt es denn, als Bürger dieser Welt Gottes zu leben? Was kennzeichnet denn diese Welt Gottes? Wie ist denn da die Kultur? Wo ist denn die Kultur da vielleicht auch anders als bei uns hier? Welchen Unterschied macht das? Und dazu nehmen wir eben diesen bekanntesten Text oder einen dieser diese bekannteste Rede Jesu, so rum einen bekannten Text aus dem Neuen Testament und wollen nochmal neu entdecken, was steckt denn eigentlich da drin? Was können wir lernen über diese Kultur? Und das ist hilfreich für alle, die sich vielleicht schon länger damit auseinandergesetzt haben, aber das ist auch durchaus interessant für alle die, die vielleicht sagen, ich bin gerade für mich noch so am Prüfen, wie ist das eigentlich mit diesem Glauben und wie ist das mit dieser Sache an Gott? Worum geht es da überhaupt? Und das hat vielleicht auch die Chance, manche Vorurteile nochmal zu überprüfen, nochmal neu zurück zu den Quellen zu gehen. Und da lade ich einfach dazu ein, sich darauf einzulassen. Und ich lese uns als Einstieg zu diesem Thema Christen und ihr Charakter, denn um diesen Charakter geht es letztlich heute, lese ich uns aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Und man kann das auch hier vorne mitlesen, dann weiß man nochmal eher, worum es geht. Da heißt es in Matthäus 5, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja schon vor euch die Propheten verfolgt. Bevor wir über diesen Text nachdenken, möchte ich so ein paar kurze Gedanken darüber verlieren. Wie ist es eigentlich mit diesem Text, dieser Bergpredigt? Was machen wir eigentlich damit und wem gilt es eigentlich? Wer ist da eigentlich angesprochen? Also ein erster kurzer Gedanke, was ist die Botschaft der Bergpredigt? Welche Botschaft hat die Bergpredigt für uns? Und die Bergpredigt gehört sicherlich zu den bekanntesten Texten, das haben wir auch schon gehört, und manches, was auch so ein bisschen Kulturgut ist, wie eben die andere Wange hinhalten oder das Vaterunser, das kommt alles aus diesen Kapiteln. Und selbst wenn man kein regelmäßiger Gottesdienstbesucher ist, hat man da vielleicht schon mal was von gehört. Und das ist, wie gesagt, für jetzt und die Beschäftigung damit auch völlig unerheblich, ob man das jetzt schon öfter gelesen hat oder vielleicht auch nochmal zum ersten Mal neu gehört hat. So bekannt dieser Text aber ist, so herausfordernd ist er eben auch. Wenn man das alles mal so liest, dann merkt man, da steckt durchaus Sprengkraft drin, wenn man das ernst nimmt. Manche haben sich dann damit beschäftigt, kann man mit diesen Texten und mit dem, was da drin steht, kann man damit eigentlich Politik machen, angesichts dessen, was in der Welt so los ist. Und das führt uns ja wieder zu der Frage, was haben diese drei Kapitel, das sind drei Kapitel im Matthäus-Evangelium, was haben die uns eigentlich zu sagen oder wem haben die was zu sagen? Und da gehen wir nochmal an den Anfang zurück, den ersten Vers habe ich hier auch nochmal drunter geschrieben, denn da heißt es ja, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Also Jesus sieht, da ist viel los, da sind viele Menschen, er zieht sich ein bisschen zurück und dann kommen die, die so zu seinem engsten Kreis gehören, die kommen und denen hält er dann diese Predigt. Das heißt, man könnte schon sagen, das, was hier in dieser Bergpredigt steht, das ist zuallererst eine Nachricht für die Menschen, die sich zu diesem Jesus halten. Das bedeutet nicht, dass die allen anderen nichts zu sagen hat, aber das hat auch was mit Voraussetzungen zu tun und vielleicht auch mit Bürgerrechten und Pflichten. Denn ich glaube, diese Bergpredigt hat eben etwas damit zu tun, wie lebt man denn als Staatsbürger dieser Welt Gottes? Jesus ist der König dieser Welt Gottes, dieses Königreichs, und er sagt, so soll das da, wo ich regiere, so soll das Miteinander von Leuten ablaufen, so sollen die Leute, die dazugehören, leben. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von einer Regierungserklärung. Das ist das traditionsreiche britische Parlament und zu den feierlichsten Momenten, ich habe es nochmal nachgelesen, so des britischen Parlamentszeremoniells gehört es dann, dass jedes Jahr das Parlament für die neue Sitzungsperiode eröffnet wird und da gibt es ja noch die Königin und die zieht dann da ein in dieses Oberhaus und viel Brimborium mit Krone und allem drum und dran. Und dann beginnt es eben damit, dass sie eine Regierungserklärung vorliest und dass sie sagt, was ist in diesem Jahr der Regierung wichtig. Der Witz daran ist, die Königin hat ja nicht mehr besonders viel zu sagen, deswegen wird ihr diese Rede eigentlich geschrieben. Der Premierminister schreibt diese Rede und sie darf die vorlesen. Bei Jesus ist das ein bisschen anders und doch so ähnlich. Er sagt eben auch, da wo ich regiere, da soll das so ablaufen. Aber das ist eben nichts, was ihm irgendjemand untergeschoben hat, sondern er hat es wirklich so gesagt. Das ist das, was bei ihm gelten soll. Und da, wo er regiert, da soll das solche Auswirkungen haben auf das Miteinander. Da sollen solche Einstellungen prägnant sein. Es ist klar, Gottes Königreich ist in dieser Welt noch nicht sichtbar. Wir können jetzt nicht sagen, hier ist es oder da ist es. Aber letztlich ist es überall da, wo Menschen mit diesem Gott leben. Und alle, die sich zu ihm halten, die sollen es sichtbar machen und die können es auch sichtbar machen. Und in dieser Welt schon mit einer anderen Kultur leben. Und deshalb hat diese Rede und auch diese Aussage wirklich das Potenzial, so eine Gegenkultur zu setzen. Und deshalb schauen wir nochmal genauer in diesen Text rein und schauen bei dem, was wir gerade gehört haben, was kennzeichnet denn die Bürger von Gottes Welt? Die Theologen sprechen bei diesen Versen von den sogenannten Seligpreisungen, weil in der alten Lutherbibel das immer heißt, selig sind die, in anderen Übersetzungen heißt es eben, glücklich sind die, und dann kommen diese ganzen Aussagen und wir können die jetzt nicht alle im Einzelnen anschauen, das wird heute Morgen ein bisschen zu lange dauern, aber was auffällt, wenn man nochmal reinschaut, es gibt da Aussagen, die betreffen so die persönliche Einstellung, die betreffen mein Herz, die betreffen das, was mich im Innersten ausmacht. Und es gibt Dinge, die betreffen unser Miteinander, das Miteinander von Menschen. Und was auch auffällt, das, was Jesus hier sagt, das ist ein absoluter Kontrast zu dem, was in unserer Zeit häufig als Erfolg verkauft wird. Viel Literatur, viele soziale Medien sind ja voll von Tipps zur Selbstoptimierung. So musst du heute sein, um ein erfolgreiches Leben zu haben. Du musst das Beste aus deinem Leben machen. Du musst Erfolg haben, du musst glücklich sein, wohlhabend. Also wenn heute Seligpreisungen geschrieben würden von so der Mehrheit, dann würden die vielleicht ganz anders heißen. Oder wenn wir uns diese Welt anschauen und wir würden denken, was zählt denn hier, dann würden wir die vielleicht auch ganz anders schreiben. Wer sind die, die auf der Gewinnerseite des Lebens stehen? Bei Jesus sind ganz andere Sachen gefragt. Und in seiner Welt rechnet er eben auch anders. Er hebt nicht die Schönen, die Starken, die Reichen, die Erfolgreichen hervor, die, in deren Leben immer alles perfekt läuft, wo nie irgendetwas schief läuft. Gott sieht das anders. Und der Glaube an Gott ist eben keine Erfolgsreligion, wo wir sagen können, und wenn du das machst, dann wird dein Leben immer so auf Wolke 7 verlaufen und du wirst nie Schwierigkeiten haben. Christlicher Glaube ist nicht für die Perfekten und christlicher Glaube ist auch nicht für die Superfrommen. Und deshalb ist es ja gerade für die interessant, die sagen, mit dem, was in dieser Welt gefordert ist, stehe ich eigentlich ständig in Konflikt. Ich merke, ich kann dem, wo ich denke, so muss ich sein, ich kann dem überhaupt nicht genügen. Dieser ständige Leistungsdruck, der zermürbt mich. Ständig denken, ich muss erfolgreich sein, ich muss stark sein, ich darf nie Schwäche zeigen. Bei Gott ist es anders. Und gerade weil es anders ist, hat es eben das Potenzial, einen Unterschied zu machen. Und wenn man in diese drei Kapitel reinschaut, Bergpredigt, dann merkt man, dass Jesus immer wieder sagt, so ist das, wie es vielleicht in der herkömmlichen Welt läuft. Und da, wo ich regiere, da soll es anders sein. Ein Kontrastprogramm. Also die geistlich Armen, das sind die, die er am Anfang hervorhebt. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Das heißt, das sind die, die nicht sagen können, guck mal, wie fromm ich bin, guck mal, was ich alles geleistet habe. Und das war damals eine Zumutung für alle die Frommen, mit denen Jesus dann ständig in Konflikt kam, die sich etwas auf sich eingebildet haben. Und Jesus sagt, nein, nein, ihr seid nicht die, die groß rauskommen, sondern die anderen. Die Sanftmütigen, das sind die, die bereit sind, sich zurückzunehmen. Das sind die, die bereit sind zu sagen, ich verzichte auf die absolut rücksichtslose Durchsetzung meiner Ziele. Wenn man das jetzt so hört, dann würden wahrscheinlich auch viele heute Morgen hier sagen, das klingt total attraktiv. Auch wenn das vielleicht nicht die Werte sind, die gesellschaftlich überall immer zählen, würden wahrscheinlich trotzdem viele sagen, doch, das klingt toll, wenn das doch überall so wäre. Und gleichzeitig ist es herausfordernd. Es ist herausfordernd, nicht nur, weil das ja auch da drin steht, dass die, die so leben, damit rechnen müssen, dass sie von vielen auch nicht verstanden werden. Dass die, die so leben, kurzfristig eben mehr Schwierigkeiten bekommen als vorher. Dass nicht alle Beifall klatschen, wenn man ein Kontrastprogramm setzt. Es ist herausfordernd und das Glücklich, was hier immer am Anfang in jedem Vers steht, glücklich zu preisen sind diese und jene, das bedeutet eben nicht, und wenn du das machst, dann wirst du immer ein glückliches Leben haben. Du wirst immer fröhlich sein und überhaupt, es geht immer bergauf. Nein, darum geht es Jesus nicht. Das ist nicht das Ziel, das ist nicht der Anspruch. Ich kann mit diesen Kapiteln euch heute Morgen keine Glücksformel verkaufen zu sagen und damit wird alles gut. Auch diese Predigt von Jesus ist nicht der Text, der uns den Weg zum sorgenfreien Leben verschafft. Glücklich zu preisen bedeutet hier nicht, die, die das machen, die müssen sich immer so fühlen, die müssen immer glücklich sein, sondern glücklich heißt, was Gott über diese Menschen denkt. Und deshalb, weil die höchste Instanz anders über sie denkt, deshalb sind sie glücklich zu preisen. Man könnte vielleicht auch sagen, gesegnet sind die. Und glücklich bedeutet, langfristig bin ich damit gut unterwegs, auch wenn kurzfristig vielleicht ein anderer Weg erfolgsversprechender zu sein scheint. Ich sag mal, das ist ein bisschen wie mit Essen. Also kurzfristig scheint es glücklicher zu machen, sich schwerpunktmäßig von Eis und Schokolade zu ernähren. Aber langfristig, da würden mir die meisten zustimmen, ist derjenige glücklicher, der sich gesund ernährt, der auf seinen Körper achtet, auch wenn es vielleicht nicht immer so spektakulär ist und auch wenn es vielleicht nicht immer so lecker ist. Jesus zeichnet eine Kultur mit Perspektive, eine Kultur mit Zukunft, wo er sagt, aus Gottes Sicht, und Gott rechnet nicht nur in den Jahren, die wir hier in diesem Leben haben, sondern er rechnet mit Ewigkeitsperspektive, aus Gottes Perspektive zählen diese Einstellungen langfristig mehr. In Gottes Königreich gilt ein anderer Maßstab. Das ist seine Regierung und das ist seine Regierungserklärung. Und da lädt er ein und sagt, werde doch ein Teil von dieser Kultur. Und wenn wir das jetzt hören, dann kann das bei uns, glaube ich, verschiedene Reaktionen hervorrufen. Du kannst sagen, das ist doch total abgefahren und weltfremd. Ist ja nett, wenn das da steht, aber das funktioniert nicht und überhaupt damit komme ich nicht weit. Du kannst auch sagen, ich finde das total attraktiv, aber wie genau soll das eigentlich gehen? Und wie soll das gehen, wenn in dieser Welt doch eigentlich ständig die anderen Werte zu gewinnen scheinen? Denn wenn man sich nur mal die Nachrichten anschaut, dann gewinnen doch im Moment nicht die Friedensstifter, dann gewinnen doch nicht die Barmherzigen, sondern dann scheinen doch die, das Sagen zu haben, die rücksichtslos an den Schalthebeln der Macht sitzen, die, die auf ihre eigenen Ziele pochen und die ohne Rücksicht auf Verluste vorwärts gehen. Wie kann das also funktionieren, so zu leben, wenn man auch schon in seinem eigenen Leben dann noch merkt, und das ist ja das Frustrierende, man muss nicht nur auf die da oben schimpfen, auf Putin und keine Ahnung wen, der rücksichtslos seine Ziele durchsetzt, sondern wenn man mal sich Zeit nimmt und wenn ich mir Zeit nehme und ich werde ganz ehrlich vor mir selber, dann merke ich doch mit der Barmherzigkeit und mit dem Friedensstiften und mit der Sanftmut, das geht vielleicht eine gewisse Zeit gut, aber nicht dauerhaft. Da komme ich mit mir selbst schon immer in Konflikt. Wie kann das also gelingen, tatsächlich etwas von dieser Kultur zu leben? Ich glaube, hier ist es eben ein Schlüssel, diese Aussagen richtig anzuwenden. Wenn wir einfach sagen, und das nehme ich mir jetzt vor, das ist meine To-Do-Liste für diese Woche, das will ich machen, so will ich leben, dann geht das vielleicht am Montag gut. Zumindest vormittags. Vielleicht schaffen das manche noch bis dienstags, aber ich bin überzeugt, spätestens Mitte der Woche wären wir mit uns selber da schon wieder in Konflikt. Und dann wird es so eine Botschaft, wo wir wieder sagen, dieser ganze Glaube, der lädt mir eine Last auf, die ich nicht tragen kann, weil ich kann das nicht. Ich bin so nicht. Und deshalb ein dritter Gedanke, wie kommen wir dahin, so zu leben? Diese Predigt lehrt uns nicht den Weg zum kurzfristigen Glück, aber sie lehrt uns eben auch nicht den Weg, wie ich selber mir bei Gott Punkte verdienen kann. Wie gesagt, Jesus beschreibt, da wo ich regiere, da soll es so zugehen. Und er sagt, und alle, die mit mir leben, auf die soll ja auch etwas davon abfärben. Und deshalb können und sollen die auch so etwas leben. Aber zuallererst wird ja hier etwas von Gottes Charakter sichtbar. Das heißt, wir sehen hier, wie Gott ist. Wenn Gott sagt, das sind die Werte, die bei mir zählen, dann heißt das, wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der genau so ist. Ein Gott, der barmherzig ist. Ein Gott, der tröstet. Ein Gott, der sanftmütig ist und ein Gott, der gerecht ist. Und ein Gott, von dem es heißt, er macht uns zu seinen Kindern. Es wird also etwas von ihm sichtbar und wir können etwas über ihn lernen. Aber ganz klar, auch da müssen wir ehrlich sein, Gott ist Gott und wir sind Menschen und wir sind nicht Gott. Und deshalb sind wir von Natur aus eben auch anders ausgerichtet. Und deshalb brauchen wir so eine Erneuerung. Wir brauchen gewissermaßen, bevor wir so leben können wie Bürger dieser Welt, brauchen wir erst das Bürgerrecht dieser Welt. Und das heißt, dass dieser Gott, so wie er ist, in unser Leben reinkommt und dass er unser Sein dann prägt. Und wie geht das? Es ist eben kein Prozess so zum Erwerb der Staatsbürgerschaft, wie das vielleicht heute ist, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben muss mit Test und so weiter und Prozess durchlaufen. So geht es bei Gott nicht. Es geht darum, dass ich ihm vertraue, dass ich lerne, auf das zu hören, was er sagt. Dass ich mir das sagen lasse, was er sagt, dass ich es für mich in Anspruch nehme. Und wenn man diese Seligpreisungen anschaut, dann merkt man, sie legen praktisch selber wie so eine Spur auf diesem Weg. Und ich habe das versucht, auf der nächsten Folie nochmal so nebeneinander zu stellen, welche Sachen da vorkommen. Jesus fängt damit an und sagt, glücklich sind die, die arm sind vor Gott. Und wer ist arm vor Gott? Arm vor Gott ist eben der, der Gott sagt, ich kann dir nichts bringen. Ich bin kein besonders heiliger Mensch. Ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und das bekenne ich dir jetzt ganz ehrlich. Und dann werde ich arm vor Gott. Ich kann ihm nichts bringen. Und damit fängt es eben an. Es fängt nicht damit an, dass ich Gott sage, guck mal Gott, was ich wieder alles Tolles hingekriegt habe diese Woche, sondern dass ich sage, und hier bin ich. Und hier bin ich mit leeren Händen und ich bin arm vor dir. Und ich vertraue darauf, dass du gnädig und barmherzig bist. Und wenn ich das mache und ich merke, wer ist eigentlich dieser Gott und wer bin ich, dann führt das immer wieder sicherlich dazu, dass ich auch traurig werde darüber, dass ich da einen Gott habe, der mir immer und immer wieder vergibt. Und ich merke, ich brauche es immer und immer wieder. Es macht uns manchmal auch traurig, es kann uns traurig machen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, wieder und wieder nicht hinbekommen haben. Und Jesus sagt, die, die darüber trauern und die sich damit nicht abfinden, die das bekennen, die sollen getröstet werden. Also es fängt mit dieser Selbsterkenntnis an. Ich kann Gott nichts bringen. Es zerbricht auch mein Herz, dass ich merke, ich kann ihm nichts bringen. Und dann erfahre ich, und er begnadigt mich. Und er vergibt mir, und er sieht mich, wie ich bin, und er liebt mich trotzdem. Und wenn ich das verstanden habe, dass ich selber auf diese Barmherzigkeit angewiesen bin, dann macht mich das eben auch sanftmütig und demütig, dann kann ich barmherziger mit anderen umgehen, wenn ich selber Barmherzigkeit immer wieder brauche. Und dann kommt Gott mit seiner Gerechtigkeit in mein Leben rein. Und Gerechtigkeit bedeutet ja dann zunächst mal, dass er sagt, ich spreche dich gerecht, ich sage dir zu, du bist in meinen Augen gut. Gott spricht uns seine Gerechtigkeit zu, das gibt uns eine neue Identität. Und wenn wir die haben, dann können wir eben anfangen, uns auch für Gerechtigkeit in diesem Leben einzusetzen und auch für Frieden. Es fängt mit dieser persönlichen Erneuerung an und dann fließen daraus diese anderen Dinge, dass ich barmherzig werde, dass ich ein reines Herz gegenüber anderen haben kann, dass ich ihnen nichts Übles andichten muss, dass ich ihnen mit einem reinen Herzen begegnen kann und dass ich mich einsetzen kann für Frieden. Jesus spricht davon, aber er will uns eben genau das schenken. Er will uns dieses erneuerte Denken schenken, da wo wir ehrlich werden vor ihm. Und da schenkt er uns diesen neuen Charakter, einen neuen Blick auf uns. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht ein immer wieder Aussetzen, immer wieder darauf hören und mir das immer wieder sagen lassen. Dass wir uns immer wieder von Gott ansprechen lassen. Dass wir aber auch immer wieder ehrlich werden vor ihm. Dass wir manchmal tatsächlich auch traurig sind darüber und das benennen, dass wir Gottes Maßstab tatsächlich nicht halten konnten. Dass wir traurig sind darüber, dass wir andere Menschen wieder und wieder verletzt haben, dass wir uns eben nicht damit abfinden und dann doch hören, wir haben einen Gott, der uns vergibt, immer und immer und immer wieder. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Ich glaube, das braucht immer wieder neu die Ausrichtung darauf. Aber das ist die Perspektive, die Jesus uns gibt. Und das ist kein Text, der jetzt für uns so einen Anspruch haben soll, das muss ich machen, sondern das ist ein Text, der uns sagt, wenn wir neu werden im Herzen, dann können wir auch andere mit anderem Blick sehen, dann können wir Bürger dieses Königreiches werden. Und es fängt damit an, dass wir auf Gott hören, dass wir ihm glauben, dass wir ihm Recht geben, dass wir ihm mehr glauben als dem, was wir in uns selber hören. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, das klappt an manchen Tagen vielleicht besser als an anderen. Aber wenn wir uns dem immer wieder aussetzen, dann wird es uns auch verändern. Und wo das passiert, dann wird das Auswirkungen haben. Ja, vielleicht gibt es auch Widerspruch, dass Leute uns sagen, du lebst jetzt aber irgendwie komisch, was ist denn jetzt mit dir los? Aber es hat Zukunft. Und deshalb lade ich uns wirklich ein, so als Bürger dieser Welt zu leben. Und vielleicht fragst du an der Stelle noch, warum soll ich das eigentlich machen? Warum soll ich das machen, wenn es doch kurzfristig nur alles komplizierter macht? Und dann würde ich sagen, weil es etwas ist, das Zukunft hat, auch wenn es kurzfristig schwierig ist und weil es dem entspricht, wofür wir gedacht sind. Wenn wir sagen, wir haben da einen Gott, der hat sich uns ausgedacht, der hat sich Menschen ausgedacht und er hat sich auch gedacht, wie das Zusammenleben am besten funktioniert, dann ist es gut, auf das zu hören, was er gesagt hat. So wie es bei einem Elektrogerät eben auch gut ist, die Gebrauchsanweisung zu lesen und auf den zu hören, der das sich ausgedacht hat. Und weil wir dann entdecken, dieser Gott, der dahinter steht, das ist niemand, der uns noch mehr aufladen will, sondern der uns damit auch befreien will, auch wenn es herausfordernd ist. Und ich hoffe, dass uns das auch zu einer Freude führt und dass wir wissen können, wir sind heute schon Bürger dieser Welt, aber wir haben dann irgendwann auch eine Zukunft, wo dann wirklich mal Gottes Maßstäbe für alle sichtbar sein werden und wo sie für alle gelten. Und wir, die wir mit ihm leben, können heute schon dafür leben und etwas dazu beitragen, dass es sichtbar wird. Ich möchte euch zum Abschluss drei Fragen mitgeben, einfach zum Nachdenken, über die ihr gleich auch in ein paar Momenten der Stille einfach nochmal nachdenken könnt. In welchem Bereich deines Lebens willst du ehrlich vor Gott werden und vielleicht auch deine Armut eingestehen? Wo wünschst du dir mehr Barmherzigkeit für andere? Und wo kannst du konkret in den kommenden Tagen in deinem Umfeld als Friedensstifter leben? Wir feiern gleich miteinander das Abendmahl, und das Abendmahl sagt uns auch nochmal, Gott hat etwas für uns gegeben, der hat etwas für uns investiert, und das gibt dann auch während der Lieder uns nochmal die Chance, Dinge selber persönlich für sich gedanklich bei Gott abzugeben und dann Gottes Gnade und Erneuerung zu erfahren. Dazu lade ich uns ein.